Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange in der Branche unterwegs. Heute geht es um ein technisches Thema, das nicht nur die Gemüter von Fahrzeugingenieuren erhitzt. Wasserstoff als Antriebskonzept für schwere Nutzfahrzeuge.
Wir werfen also einen Blick auf aktuelle Marktentwicklungen, sprechen über erste Praxiserfahrungen aus Deutschland und der Schweiz und fragen uns, welche Rolle spielt Wasserstoff im Antriebsmix der Zukunft? Und was bedeutet das konkret für Speditionen, Fahrer und Flottenmanager?
Tja, Tabea, während derzeit E-Mobilität schon großflächig getestet und eingesetzt wird, scheint der Wasserstoff als CO2-reduzierende Antriebstechnik ein wenig ins Hintertreffen geraten zu sein. Dabei setzen viele kluge Köpfe auf Wasserstoff als echte Alternative zum batterieelektrischen Antrieb. Schauen wir doch mal an, wo wir derzeit stehen.
Erst kürzlich gab es ein digitales Symposium zum Thema Wasserstoff bei unseren Kolleginnen und Kollegen der Redaktion. Da waren einige interessante Zahlen zu hören, sowohl aus dem Segment Straßengütertransport wie auch zu den Themen Binnen- und Seeschifffahrt. Rekapitulieren wir doch mal die Inhalte des Symposiums.
Ja, schauen wir uns die Zahlen an. Zunächst mal den Einsatz von schweren Nutzfahrzeugen, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben werden. Schauen wir doch mal in unser Nachbarland Schweiz. Seit 2020 rollen in der Schweiz die ersten Brennstoffzellen-Lkw im Alltagseinsatz. Rund 50 Fahrzeuge sind dort inzwischen unterwegs mit beeindruckender Kilometerleistung. 2022 wurde dann auch in Deutschland ein Serienmodell vorgestellt, ein echter Meilenstein. Premiere war vor der Mainzer Arena mit Vertretern von MEWA, Hyundai und dem Verkehrsministerium.
Die ersten Rückmeldungen aus dem deutschen Testbetrieb sind vielversprechend. Disposition funktioniert wie beim Diesel, die Fahrer geben positives Feedback. Besonders gelobt werden die kurzen Betankungszeiten und die hohe Zuverlässigkeit der Brennstoffzelle. Technisch scheint das System also einsatzbereit. Das setzt allerdings voraus, dass etliche Rahmenbedingungen stimmen.
Apropos Rahmenbedingungen, wie schaut es denn mit dem verfügbaren Wasserstoff-Tankstellennetz aus? Die Wasserstoffinfrastruktur für Lkw und Busse ist in Deutschland im Aufbau, aber bereits heute funktionsfähig. Aktuell betreibt H2 Mobility rund 45 Tankstellen für schwere Nutzfahrzeuge bei insgesamt 53 Standorten im Land. Weitere 21 Stationen befinden sich in konkreter Realisierung. Der Fokus liegt auf sogenannten Clusterregionen wie Rhein-Neckar oder Rhein-Ruhr, wo Fahrzeuge, Tankstellen und Wasserstoffquellen gezielt zusammengeführt werden. Ziel ist ein bedarfsgerechter Ausbau bis 2030 im Einklang mit der europäischen AFIR-Verordnung.
Diese Verordnung ist ein EU-weites Gesetz, das den verbindlichen Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff und Strom regelt, insbesondere für den Verkehrssektor.
Aber es gibt auch Schattenseiten. Die Betriebskosten liegen aktuell noch weit über Diesel- oder batterieelektrischen Lkw. Ohne Fördermittel wäre der Einsatz zurzeit wirtschaftlich kaum darstellbar. Und die Tankstelleninfrastruktur ist noch lückenhaft. Oft fehlt Redundanz. Das macht die Planung für Flottenmanager äußerst schwierig, gerade bei zeitkritischen Touren.
Hinzu kommt die strategische Unsicherheit. 350 Bar, 700 Bar oder doch flüssiger Wasserstoff? Noch ist nicht klar, welcher Standard sich durchsetzt. Das hemmt verständlicherweise Investitionen. Auch die Skalierung der Kosten hat noch nicht eingesetzt, was die Gesamtbetriebskosten weiter belastet. Kurz gesagt, die Technik funktioniert, aber das Umfeld hinkt hinterher.
Wenn wir ins Jahr 2030 blicken, wird der Antriebsmix bei schweren Lkw deutlich vielfältiger. Laut Prognosen sollen dann schon rund 17% der Neuzulassungen auf Brennstoffzellen-Lkw entfallen. Die batterieelektrische Quote liegt mit 57% deutlich höher. Diesel fällt auf bis zu 26% zurück. Das zeigt, die Transformation ist in vollem Gange, aber Wasserstoff bleibt ein relevanter Baustein.
Stimmt, Christian. In absoluten Zahlen heißt das, etwa 17.200 FCEV-Lkw sollen 2030 neu auf die Straßen kommen. Das ist ein massiver Sprung gegenüber den Vorjahren. 2025 lag die Zahl noch bei 8.500. Parallel steigt auch die Zahl batterieelektrischer Fahrzeuge deutlich an, da die Hersteller sehr aktiv sind und der Ausbau der Infrastruktur allmählich ins Rollen kommt. Die Dieselzulassungen sinken kontinuierlich, aber sie verschwinden nicht komplett.
Und dann kommt ab 2027 noch ein neuer Player ins Spiel, der H2-Verbrenner. Er startet mit rund 500 Einheiten und soll bis 2030 auf über 5000 steigen. Das zeigt, auch alternative Wasserstoffkonzepte finden ihren Weg in die Flotte. Ob sie sich langfristig durchsetzen, hängt sehr stark von der politischen Regulierung ab.
Bio-Erdgas und Plug-in-Hybride spielen dagegen nur eine Nebenrolle. Als Brückentechnologien sind sie zwar vorhanden, aber mit geringen Stückzahlen. Die Zukunft gehört klar den emissionsfreien Antrieben und Wasserstoff ist da mittendrin. Die Frage ist nur, wer skaliert schneller? Brennstoffzelle oder Batterie?
Schauen wir auch mal auf andere Transportsektoren. Die maritime Industrie beispielsweise steht massiv unter Druck. Rund 4% der EU-weiten CO2-Emissionen stammen aus dem Schiffsverkehr. Mit Initiativen wie Fuel EU Maritime und WET 3 will die EU den Sektor bis 2050 klimaneutral machen.
Wasserstoff und Ammoniak gelten dabei als Schlüsseltechnologien, vor allem für große Frachter, Fähren und Binnenschiffe. Unternehmen wie Air Products liefern bereits heute gasförmigen und flüssigen Wasserstoff für den Hafenbetrieb, weltweit und skalierbar. Taugt das auch schon als Modell für den Straßengütertransport?
Ja, schauen wir wieder zurück zum LKW. Wasserstofftrucks sind keine Allrounder. Ihr Einsatz hängt nämlich sehr stark vom jeweiligen Geschäftsmodell ab. Besonders geeignet sind sie dort, wo planbare lange Strecken gefahren werden. Systemverkehre, also regelmäßige Touren zwischen festen Standorten, gelten als idealer Einstieg. Hier lässt sich die Tankinfrastruktur gezielt aufbauen und die Auslastung optimieren.
Auch Begegnungsverkehr bietet Potenzial, etwa bei Speditionen mit Hubs entlang der Route. Wenn zwei Fahrzeuge sich auf halber Strecke treffen und tauschen, wird die Reichweite planbar. Das reduziert die Abhängigkeit von flächendeckender Infrastruktur und erhöht die Effizienz. Gerade bei zeitkritischen Transporten mit hoher Planbarkeit kann Wasserstoff wirklich punkten.
Und dann gibt es noch einen weiteren Use Case, der sich als ideal darstellt. Das sind Langstrecken mit hoher Zeitrelevanz, zum Beispiel Express- oder Kühltransporte. Hier zählt jede Minute und die kurze Betankungszeit von FCEV ist ein echter Vorteil. Im Vergleich zu dem batterieelektrischen entfällt das lange Laden. Das macht Wasserstoff attraktiv für enge Zeitfenster. Voraussetzung ist allerdings, die Tankstelle muss zuverlässig verfügbar sein. Was alle Szenarien gemeinsam haben, sie funktionieren nur mit stabiler Infrastruktur und klarer Kostenperspektive.
Ja, keine Podcast-Folge ohne das böse Wort mit I, Infrastruktur. Wie realistisch ist es also wirklich, dass bereits in ein paar Jahren Wasserstoff als Antriebskonzept für Straßengütertransport eine bedeutende Rolle spielt? Das wollen wir heute Kai Simon von Hashtag Create Your Future fragen, einer Unternehmensberatung, die sich auf die Mobilität von morgen spezialisiert hat. Hallo Herr Simon, schön, dass Sie da sind. Heute sogar in unserem Studio wirklich live vor Ort. Das ist das erste Mal seit unserem Relaunch, dass wir das haben. Also herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen.
Perfekt, dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Sie zeigen eindrucksvoll die Entwicklung der FCEV-Zulassungen bis 2033. Aber wie realistisch ist dieser Hochlauf angesichts der aktuellen Infrastrukturprobleme eigentlich wirklich?
Ja, vielleicht zunächst so ein bisschen zur Einordnung der Zahlen, um die es da geht. Wo kommt das her? Was ist das genau? Das ist eine Studie von der NOW, die veröffentlicht worden ist. Wer ist die NOW? Die NOW ist eine Organisation, die im Auftrag der Bundesregierung handelt. Und auch wenn wir alle wissen, das W steht eigentlich für Wasserstoff, aber dort technologieübergreifend agiert, so steht es genau auf der Homepage auch drauf. Und beispielsweise auch die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur von der NOW verantwortet wird. Und dort sind Cleanroom-Gespräche geführt worden. Das bedeutet, man hat mit allen europäischen OEMs für den deutschen Markt relevanten Herstellern gesprochen, für die Kategorie N3, also Nutzfahrzeuge größer 12 Tonnen, und hat mit denen gesprochen, wie sehen diese den Hochlauf von alternativen Antrieben jeweils prozentual in den Neuzulassungen. Und da kommt genau dieses Bild her, Zulassungszahlen 2030 beziehungsweise 2033. Diese OEM-Cleanroom-Gespräche sind jetzt schon zweimal gemacht worden. Die sind 2023 und in diesem Jahr ganz frisch veröffentlicht worden. Und dort sehen wir halt genau diese Zahlen, um die es da geht. Und wenn es nach den OEMs geht, sehen die nur noch 13% Dieselfahrzeuge, 59% batterieelektrische Fahrzeuge, also die deutliche Mehrheit, 18% Fuel Cell Electric Vehicles, also genau die Brennstoffzelle, 5% Wasserstoffverbrenner und 4% andere. Das ist alles das, was im Bereich Bio-CNG, LNG dort mit reinzielt.
Verstehe. Aber welche konkreten Einsatzszenarien sehen Sie denn heute schon als wirtschaftlich sinnvoll bei Wasserstoff-Lkw? Und wo ist der Business Case noch nicht tragfähig?
Ja, das ist genau die interessante Frage natürlich dort hinter. Und es ist ein bisschen schwierig, das allgemeingültig zu beantworten. Und es kommt natürlich ganz, ganz klar auf den Use Case drauf an, weil hinter dem Use Case muss individuell ein Business Case kalkuliert werden. Und da haben wir einfach heutzutage beim Wasserstoff noch mehr Kosten in der TCO drin. Das ist einfach so. Und alle anderen Aussagen werden unseriös. Wir haben, wenn wir in den TCO schauen, gerade beim Wasserstoff noch die Herausforderung, wir haben wenig Fahrzeuge im Markt, wenig Player und dementsprechend noch diese klassischen Skalierungseffekte halt noch nicht. Aber trotzdem von der Operations-Sicht her, wo macht Wasserstoff Sinn, wo könnte Wasserstoff Sinn machen? Ich persönlich glaube, dass Wasserstoff genau dort einen Vorteil hat, wo wir zu einem ganz, ganz engen Zeitraum Fahrzeuge haben, wo wir es eben nicht schaffen, zeitgleich in engen Zeitfenstern zu laden. Beispielsweise Systemverkehre, Begegnungsverkehre, Wechselbrückenverkehre, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass wir das in den nächsten 10 Jahren alles voll elektrisch machen können. Alle kommen quasi gleichzeitig rein, müssen gleichzeitig laden. Und da hat Wasserstoff dann durchaus operative Vorteile.
Verstehe. Wie bewerten Sie denn den Markteintritt des H2-Verbrenners ab 2027? Ist das eine Übergangstechnologie oder ein ernstzunehmender Wettbewerber zur Brennstoffzelle?
Ja, auch sehr, sehr spannende Frage. Ich kann nur ein bisschen versuchen, das Ganze zu benennen, einfach aufgrund den Zahlen, die wir jetzt haben. Wir haben von der NOW-Zahlen, wo wir sehen, ein Markteintritt wird 2027 irgendwann sein und jetzt kurz auf drei Datenpunkte geschaut, 2029, 2600 Zulassungen, 2030 5500 und dann geht es wieder runter, der nächste Datenpunkt ist 4800. Wir sehen natürlich so ein bisschen die Darstellung, wie eine Brückentechnologie klassisch ist. Das läuft hoch und dann läuft es auch wieder runter. Was, glaube ich, in der Wettbewerbsfähigkeit ganz, ganz entscheidend sein wird, jeder, der in dem Verbrennungsbereich mit Wasserstoff gerade aktiv ist, spricht in der TCO sehr, sehr gerne vom unreinen Wasserstoff, weil der einfach günstiger ist, weil ich nicht diesen hochreinen Wasserstoff benötige, wie ich ihn für die Brennstoffzelle auch benötige. Und wir haben ja Player hier gerade auch mit einer Münchner Perspektive. MAN hat eine Kleinstserie von Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff im Umlauf. EQ ist da ja auch schon sehr lange an diesem Thema mit dran. Ist auf jeden Fall interessant, sich das Ganze weiter anzuschauen. Aber entscheidend wird es am Ende des Tages natürlich über die TCO und welche Wasserstoffkosten habe ich da drin und welchen Wasserstoff.
Das ergibt natürlich Sinn. Gleichzeitig haben wir ja schon über hohe Praxistauglichkeit und positives Fahrerfeedback gesprochen, was ja auch aktuell ist und nicht eben erst in ein paar Jahren. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die entscheidenden operativen Vorteile gegenüber BEV und Diesel?
Wenn wir jetzt den Wasserstoff, die Brennstoffzelle erstmal gegenüber vom Diesel halt stellen, wir haben natürlich ein komplett klimaneutrales Fahrzeug ohne Emissionen. Und Emission bedeutet eben auch, dass es nicht nur nicht Emissionen in Form von Abgasen hat, sondern wir haben eine ganz, ganz andere und wesentlich geringere Emission, was Lärmemissionen angeht, was Vibrationen angeht. Das heißt, wir haben dann einen ganz gesunden und ruhigen Arbeitsplatz für unsere Fahrerinnen und Fahrer. Wenn wir das Ganze mit batterieelektrisch vergleichen, sind wir von den Vorteilen, was das Design des Fahrzeuges, also die Elektromobilität angeht, das ist am Ende des Tages ja auch ein elektrisches Fahrzeugchen, Brennstoffzellenfahrzeug, das ist identisch. Wir haben dann allerdings den Vorteil zum batterieelektrischen Fahrzeug in Prozesszeiten gedacht, dass wir eben in 10 bis 15 Minuten wieder aufgeladen, in dem Fall getankt haben. Und in der batterieelektrischen Welt, auch wenn sie dann irgendwann so perfekt ist, wie wir uns das erhoffen in der Zukunft, 45 Minuten Ladezeit, das ist dann durchaus noch ein anderer Baustein, vorausgesetzt, ich habe sofort, wenn ich es brauche, auch den Ladeslot und die Ladeinfrastruktur.
Gut, also das wäre natürlich eine wettbewerbsfähige Sache. Die TCO ist laut Ihrer Präsentation noch nicht wettbewerbsfähig. Was müsste sich denn ändern, damit Wasserstoff auch ökonomisch attraktiv werden würde?
Ja, da muss man ganz, ganz ehrlich antworten, dass das tatsächlich alle Parameter sind. Das sind die Fahrzeugpreise selber, die momentan noch deutlich höher sind als Diesel und auch als batterieelektrische Fahrzeuge. Da sind aber auch die Energiekosten mit den Wasserstoffpreisen selber einfach auch. Das hat sich in den letzten Jahren leider in die falsche Richtung entwickelt. energieglobalpolitische Situation einfach, die das verursacht haben. Und wenn wir dann einfach auf den batterieelektrischen LKW schauen, haben wir dort eine Skalierbarkeit schon, die wir uns jetzt auch demnächst vom Wasserstoff oder erhoffen müssen, um dorthin zu kommen. Ganz einfaches Beispiel, wir sind im batterieelektrischen Bereich jetzt alles sehr, sehr grobe Schätzungen, um nicht genaue Zahlen aus Projekten zu nennen. Batterieelektrisch sind wir bei roundabout 300.000 gestartet und sind jetzt gut 100.000 Euro weniger mit beispielsweise jetzt dem neuen Platzhirsch, den wir dort haben, den eActros 600, der sehr, sehr gut in der Praxis funktioniert. Und nicht nur, dass er günstiger geworden ist, wir haben aus meiner Sicht eine mehr als Verdopplung der Reichweite da auch drin im Fahrzeug. Und das sind natürlich alles noch Parameter, die wir noch nicht haben, wo wir was benötigen. Wenn man versucht, ein Fahrzeug so ein bisschen auch mit der Lego-Architektur mal darzustellen, um es mal ganz plastisch zu machen, wenn wir den batterieelektrischen LKW vergleichen mit dem wasserstoffelektrischen LKW, sind die vom Grunddesign her schon sehr ähnlich, weil die Motoren, die Antriebstechnologie, die Antriebsstränge, alles, was dort reinzählt, das ist mehr oder weniger identisch. Die Batterie ist auch vorhanden, ist ein bisschen kleiner, weil sie halt nur eine Pufferbatterie ist. Und die beiden entscheidenden Bauteile, die wir noch nicht in der Skalierung haben, sind die Tanksysteme und die Brennstoffzelle. Und das sind genau die, wo wir natürlich mit mehr Playern am Markt auch auf eine höhere Skalierung hoffen müssen.
Gut, also wir haben ja jetzt dann über Preise gesprochen. Wie ist das denn mit dem politischen Rahmen? Wie stark hängt denn da der Erfolg von Wasserstoff-Lkw ab, wie jetzt zum Beispiel das Verbrenner aus oder Förderprogramme, die es geben könnte?
Ja, wir haben es ja leider sehr, sehr plastisch gesehen mit dem Wegfall von KSNI, von dem Förderprogramm der Bundesregierung für klimaschonende Nutzfahrzeuge. Das ist über Nacht ausgefallen und natürlich haben wir da auch gesehen, dass ein Impact aufgrund von der Förderung von KSNI, 80% Förderung der Mehrkosten, einen deutlich höheren Impact, den im Wegfall hatte beim Wasserstoff als beim batterieelektrischen Fahrzeug, weil das Kostendelta einfach höher war. Also diese Delta-Kosten zwischen Status Quo Diesel und in dem Fall halt die Brennstoffzelle. Und da haben wir plastisch gesehen, was das bedeutet. Eine Förderung, und das ist auch ganz, ganz wichtig in der Gesamtbetrachtung, darf immer nur eine Anschubfinanzierung sein. Wenn wir eine dauerhafte Förderung brauchen, kann so ein Case nicht, also dauerhafte meine ich alles, was größer 5 oder 10 Jahre ist, dann kann das nicht funktionieren. Und zum Verbrenner ausgekommen, das ist natürlich vielleicht sogar der Stellhebel, den die Regierung hat, diese Ziele, die wir jetzt im Klimaschutz haben, dort umzusetzen, wird ja das Verbrenner aus nach hinten geschoben. Bedeutet das natürlich auch, dass ich länger mit dem günstigeren Diesel-Lkw fahren kann. Das bedeutet, dass der Hochlauf von Wasserstoff deutlichst länger dauern wird, wenn er überhaupt denn kommt. Ziehe ich das Verbrenner aus nach vorne, brauche ich den Wasserstoff als ganz, ganz wichtigen Baustein, um die Ziele zu schaffen, weil das werden wir alles batterieelektrisch denn nicht schaffen.
Gut, Sie haben ja über die Schweiz immer als Vorreiter gesprochen in diesem ganzen Bereich. Machen die denn irgendwie politisch was anders oder was können deutsche Akteure konkret von diesem Modell lernen?
Ja, wir können aus einer deutschen Perspektive ganz, ganz viel aus der Schweiz lernen, denn dort ist dieses Henne-Ei-Problem von Anfang an gelöst gewesen. Denn es ist parallel und synchron hochgelaufen, dieser Ökokosmos von Wasserstoff, in dem nämlich die Wasserstoffproduktion im Einklang mit einer Tankstelleninfrastruktur entwickelt worden ist und auch der Wasserstoffdistribution zwischen Herstellung und Tankstelle und als dritter Part die OEMs im Boot waren, oder in dem Fall der OEM im Boot war, die einfach aufgezeigt haben, ja, es gibt so einen schönen Spruch, große Dinge im Leben macht man gemeinsam. Und die haben es wirklich unter Beweis gestellt, dass sie gemeinsam angetreten sind, jeder in seiner Interessenslage ein Ökosystem aufgebaut hat. Und wenn wir uns das jetzt in der Perspektive auf Deutschland nochmal betrachten, wir müssen es oder wir könnten es eigentlich genauso machen. Was ist in Deutschland passiert? In Deutschland ist es sehr unstrategisch, mag ich jetzt mal sagen, angelaufen, hat diverse Gründe, warum das nicht anders ging. Überall sind Tankstellen entstanden an verschiedenen Punkten. Parallel sind irgendwo Fahrzeuge zum Einsatz gebracht worden. Da war aber noch keine Mengenskalierung drin. Und wenn man jetzt das Ganze strategisch sehen würde, und ich mache sowas ja dann tatsächlich hauptberuflich, wie könnte so eine Strategieentwicklung aussehen? Ich glaube, man muss identifizieren, wo sind die Use Cases, die passen? Wo sind die Verkehre, die dazu passen? Das identifizieren und dann Step-by-Step im klassischen Cluster-System vorgehen. Für die deutsche Logistik natürlich gedacht, Systemverkehre, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, Hamburg-Frankfurt, genau in dieser Destination sind wahnsinnig viele Systemverkehre unterwegs. Wir haben allerdings auch Vor- und Nachläufe von Flughafen, von Häfen mit drin und genau dann Step-by-Step vorgehen, weil dann kann ich diesen Effekt generieren, dass nicht ein oder alle ein, zwei Tage mein Wasserstoff-LKW zur Tankstelle kommt, sondern dass 30, 40, 50 jeden Tag kommen müssen, um dort wieder aufzutanken. Dann ist natürlich eine ganz andere, ja, Subventionierung durch Skalierung da drin.
Gut, was wir ja auch noch haben, ist die Diskussion um 350 versus 700 Bar oder flüssigen Wasserstoff. Braucht die Branche denn hier auch eine Standardisierung, um eben wirklich funktionsfähig zu sein, um erfolgsversprechend zu agieren?
Die Standardisierung auf jeden Fall. Ich bin jetzt von Hause aus Kaufmann und nicht Ingenieur. Das heißt, ich kann Ihnen die Frage technisch nicht beantworten. Für mich ist als Kaufmann das Entscheidende jeweils in den jeweiligen Spektren, wer ist am praxistauglichsten und wer hat die günstigsten Kosten. Und der möge das Ganze bitte gewinnen. Wir haben ja eine sehr heterogene Struktur da, 350 versus 700 Bar, allein zwei Druckstufen im gasförmigen Bereich. Mit Daimler kommt jetzt der flüssige Wasserstoff ins Spiel. Ist lange belächelt worden, wenn man da jetzt hinhört, was die Beteiligten dort sagen, könnten da jetzt doch wieder Chancen drin liegen, aber da gibt es noch keine Praxiserfahrung zu und auch keine direkten Kostenvergleiche aus meiner Sicht, da kann man nichts zu sagen. Und dann natürlich dieses berühmte Thema, was wir vorhin schon kurz hatten, der unreine Wasserstoff für Verbrennungsmotoren. Also um es andersrum zu formulieren, eine strategische Klarheit sieht deutlich anders aus. Und wir können nicht 4 oder 5 Infrastrukturen parallel entwickeln, sondern wir sollten uns oder die OEMs sollten sich entscheiden, mit welcher Technologie man da laufen muss. Das macht dann den Hochlauf von Ökosystemen deutlich, deutlich entspannter und einfacher.
Verstehe. Sie haben ja gerade schon mal über Tankstellen und Systemverkehre gesprochen. Welche Rolle spielen denn diese Infrastrukturen jetzt bei Tankstellen zum Beispiel als Showstopper und wie ließe sich der Ausbau beschleunigen? Bei Infrastruktur ist Deutschland ja nicht immer unbedingt fix, könnte man sagen.
Das stimmt. Vielleicht das Beispiel, was ich eben schon so ein bisschen aufgezeichnet habe, das noch ein bisschen weitergedacht. Die Herausforderung ist, um einen Wasserstoff-LKW seriös in die Operations zu bringen, brauche ich nicht nur eine Tankstelle, sondern ich brauche eine Redundanz. Das heißt, wenn da mal irgendwas ist, da kann ja auch mal ein Unfall passieren, dass ein LKW irgendwo gegen eine Zapfsäule fährt, brauche ich eine redundante Option und die haben wir aktuell noch nicht. Und genau das ist dann wieder auf das Beispiel zurückzukommen, wenn wir uns auf einen Korridor, auf einen langgezogenen Cluster fokussieren würden und wir auch gemeinsam entscheiden könnten, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die Herausforderung, wo soll der denn sein? Und dann wirklich Step-by-Step einen Hochlaufplan zu haben, das ist das, was aus meiner Sicht am meisten Sinn macht, weil genauso wie Sie es sagen, aktuell ist die Infrastruktur ein Showstopper, weil ich nicht überall da fahren kann, wo vielleicht auch der Kunde ist, der bereit ist, noch mehr Kosten für alternative Antriebe zu zahlen.
Absolut, das habe ich nämlich auch so mir gedacht. Schön, dass wir da uns einig sind. Dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage. Und zwar, ist Wasserstoff aus Ihrer Sicht ein Nischenantrieb für Spezialverkehre oder ein zentraler Baustein der Logistiktransformation?
Wenn wir das Klimaziel, was wir vor Augen haben, ernst meinen, werden wir an Wasserstoff nicht vorbeikommen. Wir brauchen das als ganz, ganz wichtigen Baustein, um ihn überall dort einzusetzen, wo batterieelektrische Fahrzeuge nicht hingehen. Vielleicht ganz, ganz allgemein gesprochen, wir haben die große Herausforderung oder die große Chance in der Vergangenheit gehabt, das große Glück, dass wir mit einer Technologie, mit einem Verbrennungsmotor nahezu alle Mobilitätsanwendungen und dementsprechend auch Logistik-Cases fahren konnten. Diesel, Benzin, je nach Anwendung, hat funktioniert, war super. Das Bild werden wir in der Zukunft nicht mehr haben. Das zeigt diese NOW-Studie. Das ist zwar so ein bisschen immer das Unwort, aber ich nehme es trotzdem in den Mund, die Technologieoffenheit, die wir brauchen, um ja, mit verschiedenen Technologien dieses Ziel zu erreichen. Wir brauchen da mehrere Werkzeuge als nur eins. Und dementsprechend ist die Aussage, es wird jetzt nicht den riesengroßen Marktanteil dort geben, es wird ein ganz, ganz wichtiger Anteil werden. Wenn ich heute eine Zahl einloggen müsste, sehe ich in 10 Jahren zwischen 10% und 20% Wasserstoffanteil im Logistikmarkt.
Na, dann haben Sie ja eine Kugel in die Zukunft geguckt für uns. Wir schauen dann mal in 10 Jahren, dann kommen sie wieder in unser Studio und dann schauen wir mal, ob das stimmt mit den 10-20%. Zu wünschen ist es uns auf jeden Fall, auch für unsere ganzen ESG-Ziele, die wir natürlich haben. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren, Herr Simon.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, Herr Simon, für Ihre Einordnung zu den Chancen der Wasserstofftechnologie als Lösung für die Logistik in Europa. Wasserstoff oder E-Mobility, auch wenn es derzeit so aussieht, dass die Elektromobilität auf lange Sicht das Rennen macht, haben wir heute einen eindrucksvollen Einblick dafür gewonnen, dass auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle absolut nicht chancenlos ist.
Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Alle Informationen und Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Da gibt es auch einen Link bzw. eine E-Mail zur Redaktion, falls Sie Fragen, Feedback etc. haben. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie uns, egal wo Sie uns gerade hören, bewerten würden, auf Apple Podcast oder Spotify, wo auch immer. Es würde uns sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Eine allzeit gute Fahrt.